Hallo, da sind wir wieder bei Good Morning Pets. Ich bin Katharina.
Und ich bin Christina. Wir sind Hundetrainerin und Tierärztin und erzählen uns jede Woche all die Dinge, die uns in der Tierwelt und im Alltag begegnen und interessieren. Letzte Woche sprachen wir über...
Behinderungen bei Tieren.
Genau. Über Rollstühle, Blindheit, fehlende Tasthaare, das tatsächlich dann am Ende weniger.
Aber genau, all die Dinge. Okay.
Genau, Konsens war im Wesentlichen. Kongenitalbehinderungen sind meistens wahrscheinlich ein bisschen leichter.
Kongenital?
Ja, mit der Geburt eintretende.
Ach so.
Ja. Sie war beim Geschlechtsapparat. Okay, wechseln wir zum Fun Fact, Frau Pauser.
Zum Fun Fact.
Den hat Katharina vorbereitet, hat sie gesagt.
Ich habe einen Fun Fact vorbereitet und zwar wusstest du, du weißt es natürlich wieder, aber kennst du das, dass Delfine sich so an Kugelfischen bedienen, habe ich gehört, die ein Gift absondern.
Als Droge.
Als Droge, genau. Die reichen den weiter, wie Menschen einen Joint weiterreichen.
Ehrlich?
Ja. Und wir sind dabei ganz, ganz vorsichtig mit diesem Kugelfisch. Also dem passiert nichts, sondern sind wirklich ganz, ganz vorsichtig, drücken den wohl ein kleines bisschen, um gerade mal high zu werden. Und dann schwimmen die so 2, 3, 4 Minuten so unter der Wasseroberfläche. Und dann kriegt der nächste Delfin den Kugelfisch. Und am Ende wird der auch wieder schwimmen gelassen. Und ja, das ist doch mal spannend, oder?
Sowohl zwischen den Delfinen. Komm, jetzt bist du alt genug für deinen ersten Kugelfisch.
Das ist der erste Kugelfisch. Ja.
Genauso wie unter den Kugelfischen. Schwimm schneller, da kommen wieder die Delfine.
Ja, dem passiert ja nichts Schlimmes.
Nee, aber schön ist vielleicht trotzdem
Stress.
Nicht.
Ne?
Ja.
Ja.
Das ist tatsächlich witzig. Ja. Nein, den kannte ich nicht. Der ist sehr, sehr lustig und der passt sehr gut zu Pfingsten.
Ja. Wieso ist man da immer high?
Weiß
egal,
nicht.
Nächstes Thema du
nächstes
vielleicht.
Thema, genau. Wo wir bei high sind und nicht high sind, finde ich, passt eigentlich ganz gut die Überleitung, weil wir heute über den MDR1-Defekt sprechen.
Ja, das ist ein wichtiges Thema, aber auch ein Themenwunsch, ne?
Genau, war auch ein Themenwunsch, ist, weiß ich nicht, so ein bisschen irgendwie abgelutscht, aber irgendwie auch nicht. Sonst wäre es ja vielleicht, also für mich als Tierarzt,
ja, finde ich
es abgelutscht.
Ich finde nicht abgelutscht, weil ich mich immer wieder wundere, wie viele Leute, die jetzt zum Beispiel mit einem Australian Shepherd oder irgendeinem Hund, der das durchaus haben könnte, als Welpen oder so in die Hundeschule kommen und auch noch nie was davon gehört haben. Also es ist gar nicht
ja,
so
ja, vielleicht
selten.
Das, ja. Ich habe, als ich mich darauf vorbereitet habe, tatsächlich auch gehört, dass angeblich jeder dritte Tierarzt das auch noch nicht gehört hat. Das finde ich erschreckend.
Ja. Nee,
also ich hatte das schon mal gehört.
Und jeder
so ungefähr
Tierarzt
in der fünften
nicht,
Woche nach meinem Studium hatte ich den ersten Fall da sitzen, glaube ich.
Okay. Aber kastrieren und so können die Tierärzte dann, die anderen. Also die jeder dritte.
Wie jetzt
jeder
den
dritte,
anderen Tierarzt oder
jeder,
was?
Jeder dritte Tierarzt weiß nicht, dass man einen Hund auch kastrieren kann, oder?
Ja,
nein,
so
okay.
In der Art.
Ja,
ja, aber fand ich schon auch auffällig. Also fand ich eine hohe Zahl, muss ich sagen, dafür, dass es einem eigentlich allein schon über den Weg läuft, wenn du den ersten Collie-Besitzer hast, der sagt, der ist übrigens MDR1-positiv oder so. Also spätestens dann machst du ja ein Fragezeichen im Gesicht und googelst danach, wovon er überhaupt geredet hat, wenn du es nicht weißt.
Bevor du die Wurmkuh gegeben hast.
Kommt drauf an, welche. Genau.
Ja, okay.
Genau, da kommst du eigentlich in ein richtig gutes Thema auch schon direkt rein. Fangen wir erstmal an zu differenzieren. MDR1-Defekt ist ein Gendefekt, der nicht verhindert, sondern eher bewirkt, dass an verschiedenen Stellen im Körper und eben auch im Gehirn Proteine durchgelassen werden, die da sonst nicht durchgelassen werden. Und daher kommt die Giftigkeit sozusagen. Also es treten Dinge ins Gehirn drüber. Wir haben ja diese Blut-Hirn-Schranke sowie auch Blut-Milch-Schranke und sowas, die verhindert, dass diverse Stoffe ins Gehirn direkt reingehen oder in die Muttermilch direkt reingehen. Das ist ja eigentlich ein sehr sinnvoller Mechanismus. Kann halt auch mal Kacke sein, wenn du eigentlich was therapieren möchtest im Gehirn und das geht nicht rüber, weil eben das viele Medikamente betrifft, die nicht bluthirngängig sind.
Mhm.
So wie auch die klassischen Wurmkuren und diverse Dinge, die da noch so sind. Beim MDR1-Defekt ist es so, dass für eine bestimmte Stoffgruppe oder Klassifikation an Stoffen eben diese Blut-Hirn-Schranke doch durchlässig ist dann, weil dieser Gendefekt macht, dass diese Proteine da kaputt sind und dann wird es trotzdem durchgeleitet. Wichtig zu wissen ist nicht nur im Gehirn, es ist auch manifest in Niere, Leber, Darm. Ja, ich glaube, das sind die wesentlichen. Da findest du sie auch, diese Rezeptoren, die dann das kaputt machen oder diese Proteine vielmehr. So, das finde ich, ist schon mal das Erste, was man wissen muss, warum das passiert. Und dann fängt auch schon an, finde ich, dass extrem viel Bullshit erzählt wird zu diesem Defekt.
Also Bullshit ist, also was ich jetzt weiß dazu, als Nicht-Tierarzt ist...
Du weißt selten Bullshit tatsächlich, insofern danke. Oute dich jetzt nicht peinlich.
Nicht peinlich. Nein, aber dass bestimmte Antiparasitika nicht gut vertragen werden, beziehungsweise da auf andere Wirkstoffe zurückgegriffen werden muss. Also nicht, dass man genau. diesem Hund keine Wurmkur geben darf und keine
genau, also es geht
aber halt nicht alle, ne? Da gibt es halt
genau, also es geht um, fangen wir halt mit den Wirkstoffen, mit den Medikamenten an. Es geht im Wesentlichen dabei um die makrozyklischen Laktone. Das sind alle Ivermectine. Das sind Mittel, die meistens hinten auf Ektin oder so oder Dektin, also irgendwie Ektin, Ektim steht meistens hinten drin im Namen. Okay. Ivermectin, Avermectin, Doxymectin, so. Mhm. Die heißen alle so. Die werden nicht gut vertragen, weil die quasi wumsbums direkt ins Hirn durchgehen, aber sie werden halt auch nicht per se gar nicht vertragen. Sie werden halt manchmal toleriert in einer extrem viel niedrigeren Dosierung.
Dann wirken sie vielleicht auch gar nicht richtig.
Potenziell wirken sie dann weniger. Ich weiß nicht, da sie für den menschlichen und tierischen Organismus oft unschädlich sind, ob überhaupt die niedrigste Wirkgrenze beim Parasiten so exakt beschrieben ist, weißt du? Wenn sie sagen 0,2 Milligramm, was jetzt 200 Mikrogramm ja wären, pro Kilo, sagt man zum Beispiel, dass bis vielleicht 60 Mikrogramm oder so auch bei so einem Tier das noch vertragen werden kann. Mhm. Was halt passiert vielleicht erstmal für alle, wenn solche Stoffe ins Gehirn gehen, es kommt zu Muskelzuckungen, es kommt zu Tremor. Es ist nicht alles reversibel, es ist aber auch nicht alles irreversibel, das muss man auch wissen. Ein Teil wird doch auch wieder ausgeschieden dann vom Körper. Das heißt, nur weil der Hund Zuckungen hat, heißt es nicht, dass er daran stirbt, heißt aber auch umgekehrt nicht, dass er ohne Medikamente vielleicht easy aus diesen Zuckungen wieder rauskommt, also Begleiterscheinungen.
Also würde ich es natürlich vermeiden, ne? Wenn ich jetzt so einen Hund habe, dann gebe ich ihm jetzt nicht, weiß, wovon
naja,
ich weiß,
dass er
ständig zuckt.
Naja, aber es könnte ja sein, dass er mit irgendeinem ekelhaften Parasiten befallen ist, den du dann am Ende damit behandeln musst, weil alles andere versagt. Dann muss er irgendwann doch in den...
Das wäre ein Argument, aber jetzt nicht als Prophylaxemaßnahme gegen Zecken in der Saison oder so. Da gebe ich ihm jetzt nicht ständig so ein Zeug.
Das würde ich nicht machen. Das Gleiche gilt dann für Cyclosporin. Das ist ein Immunsuppressivum, wenn Cortison nicht wirkt, was man gerne gibt. Das ist auch empfindlich. Manche Chemotherapeutika sind empfindlich. Also so ein bisschen gucken muss man da. Aber tatsächlich jetzt auch keine Panik, dass ich denke, oh mein Gott, ich kaufe mir keinen, weil ich dann gar nicht weiß, was ich geben soll. Also so panisch muss man jetzt
Nein,
auch nicht
Nein, und das
sein.
Haben ja jetzt auch nicht alle Hunde dieser Rassen. Welche Rassen
genau,
haben wir denn überhaupt?
Genau, da kommt der Humbug.
Genau,
also Australian Shepherd ist dir ein Begriff?
Ja, natürlich.
Wer noch? Nein, den hast du schon genannt.
Weiße Schäferhunde und sowas sollen es angeblich bekommen. Border Collies könnten das haben.
Die Collies sind die ganz extreme Gruppe, die auch am besten erforscht
Collies,
ist.
Ja, Collies, das
genau.
stimmt, ja.
Die ganze Collie-Gruppe.
Ist das an Farbschlägevieh gekoppelt?
Es soll farbgängig, also es erscheint öfter wohl beim Merle-Gen und solche Genen, die sind, aber nicht ausschließlich.
Also ist das, nicht ausschließlich, aber vermehrt, weil das habe ich tatsächlich auch gehört.
Und das habe ich auch gehört, ob da jetzt tatsächlich die Farbrelevanz wirklich in der Studie hergegeben ist, das weiß ich nicht, weil das ist das, was ich meine mit Humbug. Das ist ein Gen, was wir sagen, rezessiv vererbt wird. Mhm. Rezessiv ist nicht dominant. Jeder, der sich noch an Mendels Erbsenlehre erinnert in einer Bio-Stunde, weiß, dass aus den grünen Erbsen mit der einen gelben es in der F1-Generation 3 grüne und nur eine gelbe gab.
So genau weiß ich das nicht mehr, aber jetzt, wo du sagst, ja.
Genau.
Ich weiß, dass beim Hoverwart mehr schwarz Marken, aber ist auch egal. Ja,
ja aber das ist das Gleiche. Also es geht immer darum, ob etwas dominant oder rezessiv vererbt wird. Zum Beispiel könnte jeder testen, seine Zunge zu rollen. Das ist ein dominant vererbter Genfehler tatsächlich eigentlich. 80%.
Welche Richtung? Nee, das kann ich nicht.
Ja. Wenn man die so zu einer Rolle machen kann, wie
Christina
so eine Zigarre.
Kann das.
Ja,
die
das können 80%. Ja, 80% haben diesen Gendefekt, weil der dominant vererbt wird.
Ach so.
Das heißt,
bin ich was ganz Besonderes, wenn ich das
quasi,
nicht...
Quasi, ja.
Oh,
ja.
Danke.
Bitte.
Oh, ich kann die Zunge nicht rollen. Dafür will ich kann sie rausstrecken.
Aber ich kann pfeifen durch die Zunge. So, also das ist der Unterschied, das kommt eigentlich häufig vor und deswegen will ich es auch einmal erklären zwischen dominant und rezessiv. Das heißt, wenn etwas dominant vererbt wird, Es gibt immer zwei, es muss immer zwei, es kommt immer zweimal vor. Wir haben ja einen Doppel-DNA-Strang, also es kommt zweimal vor. Heißt, ich habe ein Plus für Zunge rollen und ein Minus für Zunge rollen, dann kann ich meine Zunge rollen, weil es dominant vererbt wird. Mhm. Katharina hat ein Minus für Zunge rollen und noch ein Minus für Zunge rollen. Das heißt, es wird rezessiv vererbt, deswegen kann sie es nicht. Und beim MDR1-Defekt ist es genauso, er wird rezessiv vererbt. Das heißt, nur wer zweimal ein Plus gekriegt hat für, yo, ich habe diesen Defekt, der hat dann auch tatsächlich wirklich diesen Defekt und diese Erkrankung. Und da fängt es dann nämlich an mit dem Humbug, weil das viele Leute auch dann nicht wissen, dass nur ein Plus gar nicht schlimm ist tatsächlich und auch nicht zu klinischen Manifestationen führt. Potenziell auch gerne mal den Tierarzt anpöbeln, er sei dumm, weil da steht ja Plus Minus, also hat er ja ein Plus. Das ist Quark. So. Und das muss man einfach auch unterscheiden, auch beim Kauf unterscheiden. Das heißt zum Beispiel, wenn die Elterntiere Plus Minus haben und der andere hat Minus Minus, kann kein betroffenes Tier da rauskommen.
Okay.
Ne? Das ist ja nicht möglich, weil du ja immer dann gegeneinander tauschst, kommt keine gelbe Erbse. Also. Und das ist das beim MDR1-Defekt auch. Und dementsprechend ist dann auch die nächste Panik, wenn man jetzt sucht, mit welcher genetischen Wahrscheinlichkeit hat mein Hund das, kommen diese Daten häufig nach diesen Gemischtstrukturen. Also ist es überhaupt ein Träger? Gibt es Plus, Minus oder Plus, Plus sozusagen? Es ist nicht differenziert in den Studien, ob es überhaupt ein ausgeprägter Grad ist. Das heißt zum Beispiel, wenn du jetzt beim Australian Shepherd und beim normalen Collie suchst und beim Border Collie suchst und so, dann hast du wahrscheinlich eine Prävalenz, die du findest von 25-30%. Also fällst du ja erstmal vom Glauben ab und denkst, oh mein Gott, jeder Dritte ist krank. Nein, ist er nicht, weil er erstmal nur Träger ist. Und die Daten darunter, wie viele tatsächlich dann exakt wirklich Plus-Plus-Träger sind mit klinischen Symptomen, die diesen Gendefekt wirklich ausbilden. Die sind extrem viel schlechter verfügbar und auch extrem viel schlechter gehandelt.
Okay, aber, jetzt komme ich wieder. Aber wenn ich jetzt meinen Hund nicht von einem Züchter habe, der das alles schon getestet hat, sondern ich habe ihn jetzt meinetwegen von einem Hobbyzüchter.
Würde ich testen.
Ha? Genau, das wäre jetzt die Frage. Oder vom Tierheim übernommen oder was auch immer.
Dann kommst du in die Tierarztpraxis deines Vertrauens.
Dann komme ich in die Tierarztpraxis meines Vertrauens. Frage, oh, liebe Frau Dr. Loth, ich würde es gerne testen, ob mein Hund das hat, bevor ich hier mit irgendwelchen Medikamenten nachher irgendeinen Quatsch mache. Das ist ein Bluttest?
Oder es ist ein Bluttest, ja, es ist ein Bluttest und den schickst du ein und dann hast du einmal das Ergebnis für immer. Ist relativ wahrscheinlich. Was ich aber mit dieser Prävalenz sagen will, es kommen halt manchmal, also erstens mal wollte ich noch sagen, es sind nicht nur die Collies, die Border Collies, auch Weimaraner sind betroffen, ne, falls man das nicht weiß. Kann grundsätzlich irgendwie natürlich auch fast jeder betroffen sein, aber das sind die mit einer höheren Häufigkeit. Das heißt aber umgekehrt natürlich auch, zum Beispiel der Bearded Collie oder so,
ja, stimmt.
Der hat eine echte klinische Manifestation, da gibt's nicht mal eine Datenlage zu, weil nahezu gar kein Bearded Collie jemals in der Historie dieses Problem hat. Dann zum Beispiel irgendwo hinzugehen und zu sagen, oh, sie haben das nicht getestet, sie Schurke oder so. Ja gut, ich teste halt auch tatsächlich nicht jetzt jede Unverträglichkeit bei jedem meiner Kunden.
Nee, klar, aber den Test musst du ja auch als Kunde dann bezahlen, ne? Das ist ja nicht
genau,
so eine Service-
genau, aber ich will sagen, so. Es gibt halt klar diese typischen Rassen, Australian Shepherd, Border Collie, normaler Collie, da sollte das jedem vielleicht irgendwie geläufig sein, aber es gibt dann halt auch vielleicht Weimaraner noch, aber danach ist es dann halt auch extrem unwahrscheinlich. Und das sind auch eher die, weil man da zu hohe Fallzahlen hat. Das sind Modehunde, da sind die Elterntiere viel getestet, da hat die Zucht viel Wert drauf gelegt, dass die Elterntiere getestet sind. Alle, die verkauft sind, sind ja eh auch nicht getestet. Also ich will so ein bisschen die Panik nehmen, ist mehr Awareness als Panikmache, so vielleicht.
Okay, das ist schön. Aber ich möchte jetzt gerne mal wieder ein bisschen Panik machen.
Ja, das macht sie gerne.
Ich mache gerne Panik. Die Frage stand ja noch im Raum, macht das was mit dem Verhalten oder kann es was mit dem Verhalten des Hundes machen? Kann es sein, dass diese Hunde generell, weil sie ja, vielleicht auch reizoffener sind durch diese Geschichte mit der Blut-Hirn-Schranke, kann es sein, dass diese Hunde auch so auf andere Dinge, auf andere Reize reaktiv reagieren, nervös
also
sind?
Sowas im Prinzip erstmal nicht, also weil es ja kein, es ist ja jetzt nicht wie eine Epilepsie-Triggerschwellung oder sowas, die du hast. Von daher, bei sowas glaube ich dann eher, ist immer Arschloch, aber eine Missbildung kommt selten allein. Also, dass wenn du eh schon ein Merletier hast mit noch einem MDR1-Defekt, dann hast du potenziell natürlich auch noch andere Sachen da drin und andere Sachen, die da dran gekoppelt sind. in meiner Welt nachgewiesen, dass es an den MDR1-Defekt gebunden ist. Das glaube ich nicht. Was ich mir vorstellen kann, ist, dass es auch in Nahrungsmitteln viele Stoffe gibt, die vielleicht nicht erforscht sind, ob sie diese Glykoprotein-Defekt sozusagen triggern. Und dadurch hast du dann vielleicht übers Futter was.
Ja, aber, schlaue Frage, genau. Ja,
ne, das wäre so das, was ich mir vorstellen könnte.
Das wäre mal was für die Ernährungsberaterin, die da demnächst ein Seminar macht.
Na, die also, Studien dazu kann ich auch lesen, aber das ist ja immer dann, wenn man...
Ich habe nämlich eine Studie dazu mal gelesen, also nicht komplett durchgelesen, aber ist aber quer gelesen, wo halt genau sowas auch stand. Also, dass das halt, was du gerade sagtest, sich so ein bisschen potenziert, aber dass es auffällig ist, dass sich das da wohl auch ein bisschen häuft, warum auch immer.
Also,
aber
ich denke, wenn du einen Defekt hast... An Niere, Leber, Darm und Hirn für die Aufnahme diverser Stoffe geht es sicherlich auch auf Moleküle, die noch nicht explizit erforscht sind. Vielleicht gibt es ja auch MDR1-Futter und ich bin schlecht vorbereitet, kann ja auch sein.
Das habe ich noch nicht gehört.
Nee, habe ich auch noch nicht gehört. Heißt ja aber noch nicht, dass es das nicht gibt. Aber von daher, dass sowas ist und dass du dadurch eine leichte Erregbarkeit im Gehirn provozieren kannst, die dann in irgendwelchen absurden Verhaltensweisen umschlagen, das kann ich mir vorstellen. Das ist wie Gluten. Gluten war ja auch lange kein Thema beim Hund und mittlerweile weiß man ja, dass es gluteninduzierte epileptiforme Anfälle beim Tier gibt. Ja. Deswegen testen wir das bei jüngeren Hunden gerade, also bei einem 10-Jährigen wird es nicht Gluten sein, ne? Der 10 Jahre alles gefressen hat, quer durch die Bank, der und dann Krampfanfall hat, sicherlich nicht wegen Gluten. Genauso wie einer, der schon 70 diverseste Antiparasitika hat und dann krampfend auf der Seite fällt als Colli, der wird sicherlich keinen MDR1-Defekt haben. So, das ist halt mit Sachverstand dann irgendwie, ne? Ja. Aber dass du dadurch generell das erhöhen kannst, aber ich muss sagen, ich bin ja nicht so tief dann im Futtermarkt auch einfach drin, dass ich das jetzt wüsste. Aber von der Logik her, selbstverständlich, wenn du Proteine hast, die eigentlich nicht durchgehen, die dann durchlässig sind und solche Sachen oder Zusätze könnten auch gut in Kräuterwelt und so sein.
Genau, man darf das nicht unterschätzen, was das alles für
Genau, dass das dann ins Hirn geht. Und da ja die erste Stufe der klinischen Manifestation eine leichte Erregbarkeit ist, dann so Zittern, Tremor und sonst was, das macht halt total Sinn. Ne, aber jetzt nicht, dass du sagen kannst, weil der den MDR1-Defekt hat, meinetwegen ist der per se aggressiv oder sowas. Das finde ich Quatsch.
Okay. Dann kommen wir noch zu der nächsten Frage, die sich ja immer wieder stellt, das Fressen von Pferdeäppeln, ne?
Das ist aber auch für einen, der Ivermectin verträgt. Also, jedes Medikament, ne, die Dosis macht das Gift. Wenn jetzt der Wölfi sich ein Kilo Pferdeäppel reinballert, wo die gerade frisch entwurmt wurden, ob mit Ivermectin oder was anderem, dann landet er so oder so bei mir auf dem Tisch. Das nennt man dann Vergiftung und nicht MDR1.
Okay, nein, aber es geht ja wirklich darum, was ich jetzt als Hobbygärtnerin weiß, das ist tatsächlich so, dass du, wenn du jetzt zum Beispiel frischen Pferdemist sammelst und den auf den Kompost zu bringen, ne? Was ich ja nun durchaus auch mal mache.
Machst du ja nicht an dem Tag, wo du Struppi entwurmt
tatsächlich
hast.
Tatsächlich darfst du das 3 Wochen nach der Wurmkur nicht machen. Also erst nach 3 Wochen wieder.
Ist es ganz frei,
Genau, ganz
das kann
frei,
ich mir
weil
vorstellen.
Es geht ja, wenn du jetzt
also
Kompost
wenn du jetzt
herstellen
ganz
möchtest.
Kot haben willst, ne?
Genau, du möchtest ja einen Humus erstellen, wo wirklich dann auch Bakterienwachstum und Kleinviech und dass diese ganzen Kleinviecher in der Erde tatsächlich auch nur 3 Wochen später darunter leiden könnten.
Ja, aber das liegt ja daran, dass die Ivermectine und so die das Krabbelzeug tot machen.
Die sollen das Krabbelzeug
also
durch tot
die,
machen. Ja.
Die wirken ja dort auf deren Rezeptoren und bewirken dann bei denen die Paralysen. Das heißt, die brauchen ja auch viel weniger, noch als ein fetter, so ein Strongylide, weißt du, so ein ekeliger, langer Wurm beim Pferd.
Aber ich habe auch tatsächlich schon Aufrufe im Internet gesehen, wo dann wirklich stand, wenn ihr Pferd in Wurm wurde, reiten sie mindestens 6 Wochen nicht aus, damit nicht irgendein Hund.
Kannst ja so einen Kutschsack hinten unter den Arsch machen.
Also das ist Quatsch, meinst du? Mein Pferd
ich finde,
darf...
das ist nicht umsetzbar, ne?
Nein, natürlich ist das nicht umsetzbar.
Also ich finde auch, wenn mein Hund Pferdeäpfel isst, ist es ja erstmal meine Verantwortung und nicht die von Katharina. Also Katharina geht mit Struppi ausreiten und der hat seine Wurmäpfel dahin gekackt. Entwurmt oder mit Wurm,
beides
nicht
eklig.
Schön, ja. Und dann frisst mein Hund die Kacke, dann kann ich ja schlecht zu Katharina sagen, du hast meinen Hund umgebracht, in erster Linie schuldeigen, würde ich sagen.
Ja, ich würde auch auf den Hund aufpassen, ja, ne? Das macht schon
also
Sinn.
Also was ich eher sinnvoll finde bei sowas ist halt, also natürlich ist das per Peak ausgeschieden, ne? Das schon. Insofern finde ich diese Regelung, dass die direkt danach nicht rausgehen, schon doch sinnvoll. Ja. 6 Wochen oder 3 Wochen finde ich einfach unrealistisch. Und ich muss sagen, wenn wir da kommen, dann kommen wir ja auch in diese Gespräche, welche Sachen alle in die Umwelt eingetragen werden über Tiere. Dann machen wir jetzt hier aber einen Riesenfass auf.
Nein,
ne? Weil das, da, ja,
genau.
Weil das sind ja viele Stoffe, die ausgepinkelt und gekackt werden,
aber es
die
ging
ich
jetzt
auch
darum,
nicht da haben will.
Dass Hunde, die eventuell dieses Gen haben, also im D1-Defekt haben, meine ich,
anderes
dass die
Beispiel,
jetzt
mein
nie
Hund
wieder
frisst, kriegt Chemotherapeutika und der nächste leckt sein Pipi.
Ja,
bin ich jetzt
gut.
schuld oder was? Also nein, Quäfi kriegt auch keiner. Aber
verstehe,
deswegen,
was du sagen willst.
Ja.
Okay, nächstes Thema. Nee, haben wir noch ein Thema? Dann sag noch was anderes. Ich wollte das nur, weil es halt
nein,
sehr oft
nein, finde ich
als
ja
Sorge
richtig, nur deswegen will ich sagen.
Ja.
Ja, aber ich finde halt irgendwie mit ein paar Risiken im Leben wirst du leben müssen. Ein grundsätzliches, wie immer. Ne?
Ja.
Jeder kann rücksichtsvoll sein, aber am Ende bleibt das Leben lebensgefährlich. Ne?
Ja,
heißt es doch
definitiv.
So, genau. Ich finde, das war auch das richtige Fazit eigentlich.
Genau, es ist total lebensgefährlich auf dieser Welt.
Ja.
Mehr gibt es dazu nicht zu sagen.
Also, ich finde, wenn man sich ein Tier anschafft, fangen wir nochmal an, alle Collies, alle Shepherds, Old English Sheepdog gibt es ja fast auch gar nicht mehr, Weimaraner, du hattest noch irgendeinen eben genannt, den ich jetzt nicht weiß, irgendeinen Labrador, glaube ich, kann das auch manchmal, was hattest du als erstes genannt? Den weißen Schäferhund.
Weißen
noch.
Schäferhund, stimmt, den
genau.
Habe ich auch noch genannt. Hm?
Diese dann zumindest Political Awareness, ob man das testen möchte, ob man was über die Eltern weiß, ob man es testen sollte, zumindest mal beim Tierarzt einwerfen. Es ist aber halt nicht nur die Ivermectine, ne? Es sind auch andere. Man kann auch einfach sich so eine Liste mal angucken im Internet. Kann man ganz normal eingeben, MDR1-Defekt, Risiko von Medikamenten, dann kriegt man eine Tabelle, was man nicht tun sollte und das, was wir jetzt besprochen haben, war das Schlimmste. Oder man testet es halt einfach einmal fürs Leben und weiß es und nur wer Plus Plus hat, macht sich Sorgen, ansonsten keiner.
Okay, gut, da sind wir jetzt ja alle entspannt.
Ja, eigentlich schon, weil so schlimm ist es nicht. Denn das muss man sagen, auch die höchst getestete Rasse mit 25-30% Prävalenz, meinetwegen jetzt der Border Collie, von dem man es weiß, oder der normale Collie, die haben am Ende eine betroffene Prävalenz, wo man davon ausgeht, zwischen 5-10% vielleicht.
Mhm.
Also, und das ist der Schlimmste am Markt sozusagen. Insofern von der Häufigkeit her meine ich einfach Entspannung. Ne? Und ja, wer es einmal vertragen hat, der verträgt, ne? Punkt aus die Maus. So. Und dann haben wir nichts mehr dazu zu sagen. Dann haben wir nur noch zu sagen, wir wünschen allen schöne Pfingsten, einen schönen Pfingstsonntag. Treibt den Ochsen geschmückt durchs Dorf.
Hey?
Pfingstochsen.
Ach so.
Ja. Mit echt? Blümchen und so, ja.
Mit Blümchen.
Ja. Bitte nicht schlachten am Ende, einfach wieder auf die Wiese bringen. Und genau.
Der arme Ochse.
Sonst haben wir nur noch zu sagen, dass in jetzt knapp 3 Wochen unser Erste-Hilfe-Kurs startet. Einige Tickets haben wir schon verkauft, ein paar Tickets kommen noch. Katharina und ich freuen uns. Am 12. Juli machen wir unser Live-Meeting. Würden uns natürlich auch freuen, wenn jemand kommt. Auch dafür werden wir jetzt anfangen, die Tickets zu verkaufen, die natürlich kostenlos sind, aber damit wir wissen, ob uns überhaupt jemand hören will. Genau. Und ansonsten faken wir einfach das Publikum
genau,
am Ende.
Away.
Genau. Genau so.
Ja.
Und Tickets gibt's auf goodmorning-pets.de, auch für Katharinas Sachkunde. Katharina schreibt bei sich auch immer die neuesten Kurse rein, die sie so macht, auf hundeschule-pudelwohl.de. Und in diesem Sinne, genießt die Sonne, genießt das Wetter, Hunde kühl im Schatten halten.
Oh ja.
Und wir freuen uns, wenn es nächste Woche wieder heißt
Good Morning Pets.